Nachdem wir das ganze letzte Jahr im Alten Testament verbracht haben, ist es ein neues Jahr und wir kommen zum Neuen Testament. Wir haben vor ein paar Wochen Weihnachten gefeiert, neues Jahr hat vor ein paar Tagen angefangen. Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Macht es irgendeinen Unterschied? Ist 2026 einfach die Fortsetzung von 2025? Was möchte Gott ändern? Was möchte er in mir bewirken? Vielleicht hast du dir schon Ziele gesteckt. Aber bevor wir losschießen, lass uns nachschauen, dass wir auf das richtige Ziel zielen. Ja, es wäre schlecht, wenn du in dem Bild bleibst und sagst, okay, ich habe ein Ziel und ich bin bereit, darauf zu schießen. Und du stellst später fest, darauf sollte ich gar nicht schießen. Das ist das falsche Ziel, die falsche Zielscheibe. Und wo besser nachschauen, als bei unserem Herrn selber zu sagen, was ist das Ziel, das er für mein Leben hat? Was ist das Ziel, das Gott für uns hat? Und das wollen wir beim Herrn Jesus selber schauen und haben einen relativ kurzen Abschnitt heute, angefangen in Markus Kapitel 2. Und dort wird einfach in Vers 13 berichtet, Markus 2, Vers 13, und er, hier von Jesus die Rede, ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Er kam und was wir immer wieder bei ihm sehen ist, wenn sich Leute zusammenkamen, er nutzte die Chance, um sie zu lehren. Er wurde auch so am meisten angesprochen von anderen als Rabbi oder Lehrer. Und die Botschaft, die er von Anfang an verkündigt hat, finden wir schon ein Kapitel vorher in Markus 1. Dann lesen wir in den Versen 14 und 15, darfst du es gerne mit aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Markus 1, Verse 14 und 15, da heißt es, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Seine Botschaft bestand zum Großteil aus zwei Teilen, nämlich das, was wir eben schon gehört haben. Wir müssen einmal hinten helfen, das geht nicht weiter. Ja, das liegt an mir. Okay. Genau. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Okay. Einmal die auf sich selber zu schauen und die eigene Schuld anzuerkennen, aber dann auch von mir wegzuschauen und auf die Vergebung zu schauen, die der Herr anbietet. Und er kam und hat diese Botschaft von Anfang an nicht hinter den Berg gehalten, hat auch nicht einfach gesagt, okay, was ist gerade bei euch Diskussionsthema, was haltet ihr von der römischen Besatzung, was haltet ihr von der Gesellschaft, wie läuft es mit euren Finanzen, wie sind die Einnahmen, wie war die Ernte gewesen, was habt ihr euch vorgenommen? Und er sagte, ich kam und lehrte und sagte ihnen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das hat Jesus gelehrt und ein bisschen später in Vers, noch Kapitel 1, Vers 21 und 22, da lesen wir über die Reaktion. Da heißt es, und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich lehrt er am Sabbat in die Synagoge. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Er verlor sich nicht in Streitfragen und die waren es gewohnt, dass man immer andere Leute zitieren muss. Also ein bisschen wie heutzutage eine Doktorarbeit oder eine größere Hausarbeit oder so. Du musst immer, die halbe Seite sind Fußnoten. So haben die gepredigt mit lauter Fußnoten. Immer zu sagen, ja, Rabbi sowieso sagt zu diesem Text und der bezieht sich auf Rabbi sowieso. Und so ging es die ganze Zeit hindurch. Und da haben sie sich gewundert zu sagen, der sagt nicht, Rabbi sowieso sagt, sondern Gott sagt und du sollst machen. Sie wunderten sich über diese Autorität zu sagen, okay, da ist dieses, hier ist Gottes Aufforderung. Er sagte ihnen nicht, was die Leute hören wollten, sondern was Gott wollte, dass sie hören. Und ich glaube, wir sind heute in der gleichen Gefahr, dass wir sehr stark hören, was wir hören wollen. Frag mal nur deinen Spotify oder WhatsApp oder sonst welche Accounts, die du hast. Ja, und was kommt da immer an Vorschlägen bei YouTube oder was ist, worin du sonst vielleicht mal hin und her schaust? Es geht ja nach den Sachen, was du vorher gehört hast. Und sie geben dir quasi noch mehr von dem, was du zuvor gehört hast. Und wir tendieren dazu immer, ich will mehr von dem, was ich sowieso schon gehört habe. Und hier kommt Jesus rein und gibt dir nicht mehr von dem, was sie schon gehört haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach uns nur von dem leiten lassen, zu sagen, naja, das passt mir in den Kram. Weil Gott will uns nicht immer nur sagen, was uns in den Kram passt. Sondern Jesus kam und sagte, tut Buße, kehrt um von Wegen, die nicht richtig sind und glaubt an die frohe Botschaft, die ich euch bringen möchte. Und das Staunen wurde noch größer, als er dann fortfuhr in Vers 32 hier in Markus 1. Da heißt es, als es Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende. Und er trieb viele Dämonen aus. Ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Nicht nur redet er mit Vollmacht, sondern er hat auch die Autorität, Krankheiten zu heilen. Und sie wunderten sich noch mehr und sagten, was ist das für einer, der kann das, woran ich vielleicht schon jahrelang, Jahrzehnte leide, wo mir kein Arzt helfen konnte, wo kein noch so ekliges Medikament irgendwie geholfen hat. All das war wirkungslos und hier kommt Jesus und er ändert es. Und die Leute strömten hin und sagten, das will ich haben. Weil das natürlich wieder von ihren Nöten getrieben war. Ne, zu sagen, ich habe dieses Leiden, ich habe diese Schmerzen und ich kann zu Jesus gehen und er kann mich heilen. Er war vor Ort und er gebrauchte dieses als Autorisierung von seiner Botschaft, zu sagen, schau mal her, Gott hat gesagt, wenn mein Reich kommt, dann werden wir wieder gesund, dann wird es Heilung geben. Und er sagte, ich bringe euch dieses Reich und ich zeige euch das, indem ich auch diese Wunder wirken kann. Dass da wirkliche Veränderung stattfindet, die ihr beobachten, die ihr erfahren könnt. Und sie kamen gerne und wollten etwas von ihm haben. Aber das war nicht sein Fokus. Und dafür müssen wir einfach die nächsten Verse weiterlesen, um das zu erkennen. Ab Vers 35 heißt es dann, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Wie schafft er es, fokussiert zu bleiben? Wie schafft er es, sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren? Früh morgens, bevor er mit der Arbeit des Tages beginnt, geht er beiseite und verbringt Zeit mit seinem Vater. Ich will von dir ausgerichtet sein. Ich will nicht einfach nur sagen, naja, 6.45 Uhr klingelt der Wecker, 7.30 Uhr muss ich das Haus verlassen, um 8 Uhr muss ich bei der Arbeit sein, dann muss ich dort bis 17 Uhr sein und dann kommt dieses und dann muss ich das noch erledigen und. Und er sagte, bevor ich einfach mein eigenes Ding mache, meinen eigenen Plan und dann hoffe, dass das irgendwie gelingt, nehme ich mir Zeit und sage Gott, diesen Tag hast du mir gegeben. Vielleicht möchtest du, dass ich ihn genau so verbringe, aber vielleicht auch nicht. Lass mich hören. Und als dann die anderen kamen und sagten, du, da gibt es was, die ganzen Leute suchen nach dir, ist doch super. Die wollen alle von dir hören, die wollen alle geheilt werden, die Stadt überrennt dich. Ja? Ich meine, was würdest du machen, wenn bei uns an der Tür stehen würden und draußen stehen 3000 Leute und sagen, wir wollen rein, wir wollen hören, wir wollen geholfen werden durch das, was du tun kannst. Aber Jesus sagte, lass uns von hier gehen. Weil ich einen Auftrag im Kopf habe. Ich bin dazu gesandt, ich bin dazu gekommen, dass ich diese frohmachende Botschaft weitergebe. Und ja, ich helfe, ja, ich heile, aber das ist nicht mein Fokus. Das ist nicht mein Hauptauftrag. Worauf zielen wir? Ist unsere Hauptkonzentration, unser Fokus, ich muss meine Arbeit gut machen, ich muss lernen, damit ich einen guten Abschluss kriege, ich muss mal wieder sauber machen, weil man kann den Staub schon überall sehen. Oder ist mein Fokus zu sagen, Gott, was möchtest du von mir? Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, unabhängig davon, wo du mich hinstellst. Jesus ließ sich nicht treiben von dem, was alle anderen wollten. Fühlst du dich manchmal getrieben? Die wollen das von mir und der erwartet das und die wollen das noch haben. Und ich muss ja funktionieren. Ich muss das machen, weil das erwarten die Leute von mir. Kannst du machen. Aber dann hast du ganz viele Chefs, die über dich bestimmen. Oder ich sage, Gott, du weißt am allerbesten. Und ich komme zu dir. Und ja, da sind Verantwortung. Ich sage nicht, tu nichts und bleib die ganze Zeit auf dem Sofa liegen, leg die Füße hoch und warte mal, dass da irgendwie eine Erleuchtung kommt. Aber zu sagen, Gott, ich möchte mich von dir leiten lassen. Was möchtest du, dass ich mit diesem Tag anfange? Jesus hat das getan und er hat sich leiten lassen. Und gerade am Anfang des Jahres ist es gut für uns, den Fokus zu schärfen. Bin ich auf dem rechten Weg? Höre ich auf seine Botschaft? Daniel hat vorhin ein paar Möglichkeiten vorgestellt, auf Gottes Wort zu hören. Jesus ist dort hingegangen und hat verkündigt. Er sagte, dazu bin ich ausgegangen. Sind wir auch bereit, auf seine Botschaft zu hören? Nehmen wir uns Zeit dafür? Dazu müssen wir heutzutage nicht mehr an See Genezareth pilgern, sondern wir haben sein Wort bei uns. Wir können es lesen. Aber es wird nicht klappen, wenn wir keinen Plan dafür haben. Ja? Wenn Jesus gesagt hätte, naja, mal schauen, wann ich aufwache und dann versuche ich noch mal ein bisschen kurz zu beten, bevor sie mir die Tür einrennen, dann wäre nicht viel Zeit übrig geblieben. Er hat konkret darauf geplant, hat sich darauf eingestellt und hat es umgesetzt. Wo hören wir sonst? Wie plane ich mit den Zielen? Wie kann ich wachsen? Wie kann ich hören, was Gott mir sagen möchte? Zu welchen Bibelstunden kann ich gehen? Was ist für mich dran? Nun, dann kommen wir zu Kapitel 2. Und da heißt es Kapitel 2, Vers 1. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, wo er schon vorher gewesen war, wo er schon gepredigt, geheilt hatte. Und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht mal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Das ist diese Botschaft, die ich weitergeben möchte. Und alle sind dort versammelt. Sie wollen das unbedingt hören. Sie wollen mitbekommen, was Jesus am Wirken ist. Aber obwohl so viele Menschen ihn hörten, hören wir von ihnen nie wieder etwas, von den meisten, außer denen, die seine Jünger wurden. Ja. Denn viele staunen über die Worte und Werke von Jesus, aber wenige lassen sich von seinem Wirken verändern. Sagen, oh, klingt gut, wow, und er kann das und er hat das getan, imposant. Aber es hat sie nicht verändert. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Zuhörer oder Zuschauer und einem Nachfolger. Ich habe dir mal bildlich hier dargestellt. Okay? Zuhörer, die sind in einer großen Gruppe, keine Ahnung, was das für ein Vortrag war oder eine Show war oder was auch immer, und sie sitzen dort und der Nachteil von dieser Form ist, dass ganz häufig Leute setzen sich rein, hören sich den Vortrag an, schauen sich die Show an und gehen und es hat sich nichts geändert. Dann haben wir das andere Bild von dem Vater, der seinem Kind das Fischen beibringt. Ich habe genau dieses Bild ausgesucht, weil Jesus, als er die anderen Jünger berufen hat, die vorher Fischer waren, hat er zu ihnen gesagt, kommt und folgt mir nach und ich werde euch zu Menschen, Fischern machen. Genau. Okay. Wie hat er denen das beigebracht? Ja, vermutlich eher so als so. Du wirst nicht zum Menschenfischer, indem du sagst, okay, setzt euch bitte hin, wir machen jetzt 30 Lektionen über Menschenfischen. Das sind die Worte, die du sagen sollst und das ist, wie du dich hinstellen sollst und das ist, wie du dich kleiden sollst und das ist, wie du die Leute ansprechen sollst und das sind die Einwände, die sie haben und das ist, wie du reagieren sollst. Ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, habe das noch nie gefunden. Was ich sehe, ist, dass er sagt, komm mit. Bleibt bei mir und ich zeige euch das. Und ich glaube, für uns ist ganz wichtig, wenn wir weiterkommen wollen, dass es nicht reicht, ich setze mich hin. Jesus stand da und er lehrte. Es geht nicht ohne die Lehre. Aber wenn ich nur sage, ich setze mich hin und höre mir Sachen an und damit bin ich dann ein guter Christ, damit bin ich dann ein Nachfolger Christi. Nee, damit bist du ein Zuhörer Christi. Die Frage ist, was machen wir mit dem Gehörten? Und Jesus, er lehrte sie, er brachte ihnen das bei, aber sein Ziel war nicht, dass sie einfach nur sagen, ich habe das gehört oder ich kann das wiederholen. Er will, dass Veränderung stattfindet. Und ja, ich habe so formuliert. Jesus war weder von der Masse begeistert, noch von der Anzahl der Jünger enttäuscht. Sondern er hat weitergemacht. Er hat zu großen Mengen gepredigt. Aber als er sie sah, Markus 6, Vers 34, das ist bei der Speisung der 5000, sagt er, er sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Die großen Mengen sah er nicht als, huhu, die Leute wollen mich hören, prima, so ist richtig, lass mich eine große Show machen. Sondern er sah ihre Bedürftigkeit und sagte, ich will euch vermitteln, ihr braucht, und ihr braucht nicht einfach nur Vorträge. Und das ist der Unterschied an unserem Glauben zu allen anderen Religionen. Bei allen anderen Religionen gibt es Richtlinien, die du tun sollst, damit du besser vor Gott stehst. Jesus kam nicht und sagte, ich lehre euch den Weg der Wahrheit, sondern, ihr kennt den Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht ich erzähle euch darüber, sondern ich bin es selber. Und ihr braucht nicht einfach nur Lektionen, ihr braucht nicht einfach nur Informationen, ihr braucht mich. Ihr braucht eine persönliche Beziehung mit Gott in Jesus Christus. Und als er sie so sah, sagt er, die stehen dort halt massenhaft an, aber was sie wollen, ist nicht das, was sie wirklich brauchen. Sie wollen ein bisschen Hilfe haben. Und das ist, wie viele heutzutage mit ihren Vorstellungen von Gott sind. Ich möchte, dass Gott mir hilft. Deswegen bete ich, hilf mir, dass ich eine gute Prüfung schreibe. Hilf mir, dass ich diesen Arbeitsplatz kriege. Hilf mir, dass der Freund Ja sagt und mit mir auf dieses Date geht. Tu dieses für mich, damit ich mich gut fühle. Und Jesus sagt, kann sein, dass ich dir das gebe, aber ich möchte, dass du dich nicht darin verlierst, sondern ich bin gekommen, und Jesus nimmt diesen Ausdruck häufiger, Und es gibt mehrere Ausdrücke, wie er es gebraucht. Zu einem kommen wir gleich noch. Aber nirgendwo sagt er, ich bin gekommen, damit die Menschen bessere Noten kriegen. Ich bin gekommen, damit sie einen besseren Job kriegen. Ich bin gekommen, damit sie alle wieder gesund werden. Findest du nicht? Du findest Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um ihnen Leben und Leben im Überfluss zu geben. Das war seine Absicht. Und er sagte, daran investiere ich. Und wenn ich sage, ich will Jesus folgen, dann muss ich diesem Ziel folgen. Ja? Du kannst nichts mir erzählen, ich folge jemandem, aber ich gehe in die entgegengesetzte Richtung. Das funktioniert nicht. Ja? Und Jesus fängt an und sagt, er lehrte und wir sollen auf ihn hören. Er lehrte alle, die ihn hören wollten, und er leitete die an, die ihm folgten. Wozu gehörst du? Zu den Zuhörern oder zu den Nachfolgern? Und wenn wir zurückkommen zu Markus 2, Vers 14, wir hatten Vers 13 jetzt ausführlich uns angeschaut. In Vers 14 sehen wir diesen Unterschied. Da heißt es, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte mir nach. Also, folge Jesus nach. Levi oder Matthäus ist die gleiche Person mit zwei unterschiedlichen Namen. Er war nicht in der Volksmenge gewesen, sondern er saß bei seiner Arbeit. Vielleicht sah das so aus. Aber Jesus bemerkte ihn und forderte auf, folge mir nach. Warum gerade Levi, warum gerade Matthäus? Die Bibel erwähnt uns kein Auswahlkriterium. Es sagt uns nicht. Aber wenn wir auf die Jünger schauen, die Jesus ausgesucht hat, dann war es nicht nach einem Elite-Denken. Es war nicht, ich suche mir die bestgebildeten Leute aus, weil da hätte er eine andere Auswahl gehabt. Ohne irgendeinem der Jünger zu nahe treten zu wollen, ich tippe, es war auch kein Schönheitswettbewerb. Sondern er schaute und es heißt im nächsten Kapitel, er suchte sich aus, wen er wollte. Wir wissen nicht, auf welcher Basis er wollte. Aber er rief sie dazu auf und sagte, folge mir nach. Und der Unterschied war, sind sie aufgestanden und ihm gefolgt? Ja, haben sie sich auf den Weg gemacht? Haben sie auf seine Aufforderung reagiert? Levi hat es getan. Und diese Begegnung hat ihn so geprägt, dass er seine Arbeit verließ und Jesus für die nächsten 3 Jahre folgte und im Anschluss das Evangelium schrieb, das seinen Namen trägt, Matthäus. Ich hatte schon erwähnt, dass im nächsten Kapitel werden nochmal die Jünger erwähnt und dass er rief, das ist Kapitel 3, Vers 13, die er wollte. Und er berief die 12 in Markus 3, Vers 14. Also er berief 12 mit dieser Absicht, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und dann werden die Namen erwähnt. Okay. Es fing an, er sagte, ich berufe sie und zuerst, damit sie bei mir seien. Nicht nur, damit sie ab und an zu mir kommen und was von mir hören, sondern dass sie wirklich mir folgen, dass sie bei mir sind. Und die Bereitschaft zu lernen kommt immer vor der Berechtigung zu lehren. Er sagte, komm, damit sie bei mir sein, das ist, was ich zuerst möchte, dass sie mich wirklich kennenlernen, wie ich bin, wie ich reagiere, dass sie das von mir abschauen können. Er hat ihnen nicht einfach nur gegeben und sagt, eigentlich alles, was man über mich wissen muss, ist schon im Alten Testament angekündigt, bitte lies und mach. Und er sagt, ich möchte, dass Gemeinschaft da ist, dass sie bei mir sind und dann, dass sie dieses auch weitergeben. Jesus will nicht nur, dass wir die Lehre verstehen, sondern dass wir dem Lehrer folgen. Folgen wir Jesus oder beobachten wir? Hören wir, was hat er denn so gesagt? Sind es Informationen über ihn oder ist es Beziehung mit ihm? Und ich glaube, das ist auch wichtig, mir persönlich hat das viel geholfen, das auch für meine sogenannte stille Zeit zu verstehen. Weil für viele ist das, oh, ich muss das tun, damit ich vor Gott angenommen werde. So ein bisschen wie bei der Arbeit. Wenn ich meine Arbeit nicht tue, kriege ich Ärger vom Chef. Und wenn ich jetzt nicht mein genug Kapitel an dem Tag gelesen habe, dann kriege ich halt Ärger vom Chef und dann geht an dem Tag alles schief. Und das ist nicht, wie Jesus sich vorstellt. Wusstest du, dass er das nie seinen Jüngern gesagt hat? Wenn ihr nicht 3 Kapitel liest, dann gibt es heute kein Abendbrot. Kannst durchlesen, steht nicht drin. Aber er sagte, ich möchte Gemeinschaft haben. Okay. Die Kapitel können gut sein, wenn du sie gebrauchst, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ja? Wie gut wären deine Beziehungen, wenn, ja, nimm mal die nächste Beziehung, aber du kannst auch auf andere Beziehungen anwenden, ja? Wenn ich morgens zu meiner Frau komme und sage, alles, was ich dir heute sagen möchte, steht in diesen 3 Seiten, bitte lies durch, schönen Tag, wir sehen uns morgen früh wieder. Ich weiß nicht, wie deine Freunde sind, bei uns gibt es Streit. Das reicht mir nicht. Ich will nicht ein Buch von dir lesen. Das können Fremde machen. Ich habe noch nichts geschrieben, plan auch nicht, was zu schreiben. Aber ja, du sagst, hey, das ist keine Nähe da. Sag mir, was liegt dir auf dem Herzen? Und ich möchte von dir hören, was dir auf dem Herzen liegt. Und das ist genau, was Gott möchte. Ja, lies, bitte. Aber lies, um zu hören, was ihm auf dem Herzen liegt. Und sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Und sag Gott, du weißt besser als ich. Ich will dir vertrauen, ich will von dir hören. Ich will bei dir sein. Er hat Levi aufgefordert und er fordert uns auf. Folge mir nach. Was ist deine Antwort? Heutzutage gibt es so viele Ablenkungen. Und wir brauchen wirklich dieses zu sagen, ich muss mich darauf konzentrieren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auf dem Christkindlesmarkt war oder irgendeinem anderen Weihnachtsmarkt oder beim Volksfest oder so. Und gerade wenn du da mit Kindern hingehst, gerade wenn die Kinder kleiner sind, du musst sie fast an der Hand halten und sagen, okay, bleib bei mir, nimm meine Hand, sonst gehst du verloren. Machen wir das mit Jesus. Ich weiß, da sind so viele Sachen, der Chef möchte das und die Werbung sagt mir, ich brauche das und mein Handy möchte, dass ich noch mehr Zeit mit ihm verbringe. Ja, und halte mich fest, leite du mich durch den Tag, damit ich dich nicht aus dem Auge verliere. Ich brauche dich, ich brauche deine Anleitung. Führe du mich. Viele von uns kennen Johannes 10, Vers 27, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Man erkennt Jesu Schafe nicht nur am Hören, sondern am Folgen. Folgen wir ihm nach. Nicht nur, ich habe 3 Kapitel gelesen oder 1 Kapitel oder 10 Verse. Ich war im Gottesdienst, sondern folgen wir seiner Führung. Aber wie machen wir das heute? Er ist nicht auf der Erde, dass wir durch Galiläa marschieren können. Wie machen wir das? Statt den eigenen Begierden zu folgen, folgen wir Gottes Führung. Wir befolgen, was er sagt. Okay, Herr, ich will dir folgen. Du hast kommuniziert. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast es vorgelebt. Und ich folge deiner Führung. Ich folge dem, was du sagst. Und deswegen auch in der Zeit nicht einfach nur, ich habe gelesen, sondern, okay, ich lese und höre, was du von mir möchtest und setze das dann auch in die Tat um. Das ist, was es bedeutet, dem Herrn zu folgen. Und dann geht es weiter und es heißt, und es geschieht, Vers 15, dass er, das ist jetzt Matthäus oder Levi, in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus hatte von Jesus gehört, ist dem Aufruf gefolgt, folge mir nach, und er gibt die Botschaft weiter. Er wartet nicht lange, sondern er lädt die Freunde zu sich ein, damit auch sie von Jesus hören. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, wie lange er jetzt Jesus folgte, bis es zu dieser Einladung kam. Ich tippe, es war nicht sofort, weil er musste ja auch alles dafür vorbereiten, aber auch nicht allzu lange, weil er dann mit Jesus weitergezogen ist. Und er machte sich keine großen Gedanken, was denken andere darüber, sondern das sind die Leute, die ich kenne. Ich habe Jesus kennengelernt. Ich weiß, was er mir vergeben hat. Ich weiß, dass er Interesse an mir hat. Er ist nicht einfach vorbeigegangen und hat geschimpft wie alle anderen auch, sondern hat sich um mich gekümmert. Er hat mich angeschaut, auch als ein Zöllner. Weil er in mir nicht primär meinen Beruf sah, sondern meine Person sah. Und Gott sieht dich nicht so sehr nach deiner Leistung oder nach deinem sozialen Status, sondern sieht uns als verlorene Schafe, die er als guter Hirte sich drum kümmern möchte. Und so lädt Matthäus dann diese Freunde ein. Und wir müssen nicht warten, bis wir alle Antworten haben. In Johannes 1 sind es die anderen Jünger und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten, also die haben von ihnen auf Jesus hingewiesen bekommen und Jesus gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Er konnte noch nicht alle Fragen beantworten. Ja, wie genau und was hat er denn getan und was hat er gelehrt? Sondern sagte, so viel habe ich erkannt. Er ist der Christus, er ist der Retter und du musst ihn hören. Komm mit. Okay? Manchmal wir denken, oh, ich muss bereit sein, alle möglichen Einwände beantworten zu können, bevor ich sagen kann, komm mit. Aber das brauchst du gar nicht. Ich bin überzeugt, du kannst das. Wollen wir einmal üben? Okay. Komm mit. Kannst du das sagen? Komm mit. Okay, wir kriegen das einmal hin. Okay. Komm mit. Siehst du, du kannst das schon. Ist nicht so schwer. Okay? Das ist, was die mit Jesus taten. Komm mit. Ich bring dich hin. Und dann war es nicht weder Andreas noch, noch Matthäus hier, der sagte, okay, Freunde, schön, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich werde euch einen Vortrag über Jesus halten. Und er sagte, schön, dass ihr da seid. Ich möchte, dass ihr jemanden kennenlernt. Jesus, bitteschön. Und das ist das Beste, was wir tun können. Wenn wir uns vorstellen, dann sehen sie auf uns. Aber wir sind nicht die Lösung. Andreas war nicht die Lösung. Matthäus ist nicht die Lösung. Jesus ist es. Volker ist nicht die Lösung. Chardasch ist nicht die Lösung. Schau gerade in die Richtung. Könnten wir jeden anderen nehmen. Okay? Jesus ist die Lösung. Wir verweisen auf ihn. Deswegen müssen wir gar nicht alles können. Weil wir nicht sagen, dass wir es können. Wir sagen, dass Jesus es getan hat. Und wir verweisen auf ihn. Matthäus hat seine Freunde eingeladen. Wer sind deine Freunde? Wer sind die, die du einladen kannst und sagen kannst, komm mit? Nun, wir wissen nicht, was aus denen geworden ist. Von all den anderen, die er dort eingeladen hat, lesen wir nicht weiter davon. Und es ist auch nicht unsere Verantwortung, wie andere darauf reagieren, die ihn hier kritisiert haben, dass Jesus dann bei all diesen Zöllnern war. Aber Jesus verteidigt hier das Vorgehen, er geht für die Jünger dort ein, und, indem er auf die Bedürftigkeit verweist und sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ja. So im normalen Denken, das ist für jeden logisch. Ich meine, die meisten Leute gehen nicht zum Arzt aus Spaß, sondern wenn sie krank sind. Ja. Nun, damit sagt er nicht, die anderen, die waren so gerecht, die brauchen keinen Arzt, sondern sie denken, sie brauchen keinen Arzt, aber das war jetzt nicht sein Fokus. Aber für uns ist noch wichtig, hier mit dem Umgang. Jesus lässt sich nicht davon abhalten und sagen, oh okay, die Pharisäer haben hier einen Einwand, wir müssen das mal diskutieren. Okay? Und Jüngerschaft ist nicht mit Kritikern zu streiten, sondern Bedürftige zur Umkehr aufzurufen. Es ist nicht, ich muss jetzt mich vor jedem rechtfertigen und sagen, oh, der hat den Einwand und die haben den Einwand, sondern er sagt zu ihnen, ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Und in der Parallelstelle heißt es, zur Buße. Wieder, er war sich seines Auftrags bewusst. Hierfür bin ich gekommen. Ich bin nicht gekommen, um mich mit den Leuten zu streiten, die sagen, wie kannst du nur? Sondern ich bin gekommen, um Leuten zu helfen. Um mein Leben für sie zu geben. Und er gibt uns einen Auftrag, damit wir ebenso bewusst leben, nämlich andere zu Jüngern zu machen. Und als Hilfestellung hat er uns und auch den Jüngern dann später das Abendmahl gegeben. Als Erinnerung, hierfür bin ich gekommen. Hier haben sie einfach ein Mahl zusammen gegessen und er hat ihnen dort gesagt, hey, ich bin gekommen, nicht Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wenn wir das auch beim Abendmahl verstehen, zu sagen, er ist nicht gekommen, Jesus ist nicht gestorben für die, die gut genug sind, sondern für Sünder, für die, die versagt haben, für die, die denken, ich bin doch nichts Besonderes, für die, die erkannt haben, ich habe mich schuldig gemacht vor Gott, für sie gilt es. Und wenn du das angenommen hast, dann lade ich dich ein, gleich mit beim Abendmahl zu bekennen, er gab sein Leben für mich. Einen letzten Satz hier noch. Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir uns vergnügen, sondern damit wir ihn verherrlichen. Jesus hatte das vor Augen. Und deswegen hat er nicht Tipps gegeben, zu sagen, so kannst du noch mehr Spaß haben, sondern so kannst du ewiges Leben haben. Das ist, was er anbietet. Und er ruft auf, er lehrt, er schreibt es auf und er fordert auf und sagt, folge mir nach. Was machst du? Bleibst du sitzen? Liest du weiter? Oder stehst du auf und folgst ihm nach? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass Jesus gekommen ist, nicht einfach nur eine Lektion zu halten, sondern sein Leben zu geben. Nicht nur über den Weg oder die Wahrheit zu lehren, sondern der Weg und die Wahrheit und das Leben zu sein. Herr, ich bete für uns alle hier, dass wir wirklich dir folgen. Nicht nur viel Information über dich haben, sondern dir folgen und dass dieses Jahr als unser bewusstes Ziel vor Augen zu halten. Und nicht nur am 4. Januar, sondern immer noch am 31. Dezember. Dass wir dich an der Hand halten, dass wir dir folgen und dass wir uns bewusst machen, du bist gekommen. Nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Zur Umkehr und zu Vertrauen, zu Glauben an das Evangelium. Daran festzuhalten, das im Blick zu haben, dir zu folgen und diese Botschaft auch anderen weiterzugeben. Und Herr, ich bete, wenn wir gleich das Abendmahl einnehmen, dass wir uns bewusst machen, dafür bist du gekommen. Nicht damit wir Brot und Traubensaft essen und trinken, sondern damit wir Leben haben, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Und dass wir dann auch so leben, in dieser Nachfolge, auf diesem Weg, den du vorangegangen bist. Herr, danke, dass du auch uns heutzutage einlädst, dir zu folgen. Und ich bete, mach uns alle zu deinen Nachfolgern. In Jesu Namen. Amen.